Viva Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Da sind wir wieder mit dem FIFA Pitch Podcast auf meinsportpodcast.de. Eine wirklich super Fußballwoche liegt hinter uns mit Super Bayern, mit Gerüchten um Super League. Und es liegt ein super Wochenende hoffentlich vor uns mit einem hoffentlich super Derby und bitte ohne Super Spreader. Und wo so viel super gesagt wird, da ist eigentlich Super Pep ja auch nicht weit. Der kommt heute aber nicht. Stattdessen haben wir natürlich Super Pit zu bieten. Hallo Pit Gottschalk.
Wie kommst du immer auf solche Ideen? Ich meine, das ist doch Wahnsinn jetzt gerade, sowas unterzubringen, ja. Also da hole ich dir direkt meine Torte aus dem Supermarkt.
Solange du mir die nicht ins Gesicht schmeißt. Aber wir haben auch zu feiern. Die Torte passt
genau,
eigentlich.
Genau, das meinte ich nämlich.
50. Feverpitch-Folge, 50. Ausgabe des Feverpitch-Podcasts. So alt sind wir schon.
Das ist doch unfassbar, ne? Also als du mir die Zahl verraten hast, war ich selbst ein bisschen überrascht. Aber ich glaube, wir haben eine Serie hingelegt, ne? 50 Mal, das ist schon eine Ansage.
Absolut, auch wenn nicht immer wir beiden miteinander dabei waren. Ich war einmal, glaube ich, nicht dabei. Du hast dich ein paar Mal mehr aus der Affäre gezogen, aber du hattest ja mit Alex Steudel immer eine gute Vertretung.
Ja, ein super Stellvertreter, würde ich sagen.
Absolut. Ich habe ihm ja irgendwann auch mal geraten, zeig der Podcast-Welt, dass du besser bist als Pitt.
Was ihm nicht schwer gefallen ist. Insofern hat er genau in der 113. Minute auch das Tor geschossen.
Der eine Moment von Alex Steudel im FIFA Pitch Podcast. Ich kann aber auf jeden Fall versprechen, nach 50, da hören wir noch nicht auf. Wir können es ja mal Uli Hoeneß mäßig sagen, das war es noch nicht.
Das war es definitiv noch nicht. Und wir werden dann allerdings auch noch eine weitere Superserie hinlegen müssen.
Das werden wir versuchen. Auf jeden Fall eine Superserie hingelegt haben die Bayern. Und das bringt uns dann von Hoeneß auf die Bayern, auf die Champions League, auf das, was gegen Atletico Madrid da von den Bayern gezeigt wurde. 4:0, die machen da weiter, wo sie aufgehört haben in der Champions League.
Ja, mir tut ja der Stürmer Suarez ein bisschen leid. Ja, hat sich gerade erholt von einem 2:8 mit dem FC Barcelona im August, als sie da so abgefieselt worden sind, wechselt zu Atletico und kriegt da auch nochmal 4 eingeschenkt. Ja, also 12 Tore in 2 Spielen. Ich glaube, das wird er in seiner Karriere auch nicht mehr vergessen.
Aber er hat sich verbessert, das kann man doch auf jeden Fall sagen. Wenn er zu Schalke beispielsweise gewechselt wäre, wäre er auf gleichem Level geblieben. Jetzt hat er sich verbessert.
Ja, erst nach Schalke, das wäre jetzt ein interessanter Gedanke, das wäre wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge. Suarez nach Schalke, das wäre schon mal ein Gedankenwert. Das lässt mich jetzt nicht mehr los, ehrlich gesagt.
Können wir den Schalkern vielleicht mal irgendwie unterjubeln, da ist vielleicht was
möglich.
Naja, weil
man darf ja nicht vergessen, mit Raoul haben sie tatsächlich eben mal so einen Riesenritt gemacht, ja, und also ausgeschlossen ist nicht, aber daran sieht man ja auch, sag mal, wie sich da was verändert hat mit Schalke 04, dass man das gar nicht mehr im Bereich des Möglichen halten würde, dass so ein Weltstar dann plötzlich auch Schalke spielt, ja. Das sagt ja auch schon eine Menge aus, vor ein paar Jahren mit Raoul ist es noch gelungen.
Da ist es gelungen. Zu Schalke kommen wir auch gleich noch. Wir müssen ja noch über das Derby sprechen. Wir bleiben aber noch mal kurz bei den Bayern, die da einfach weitermachen. Eintracht Frankfurt, die müssen sich warm anziehen am Wochenende. Oder glaubst du, dass jetzt in der Bundesliga dann doch wieder, ja, erstmal wieder dieses andere Bayern-Gesicht, was wir ja auch schon gegen Hoffenheim mal gesehen haben, wieder gezeigt wird? Oder sind die jetzt einfach so heiß und so fokussiert, dass sie alles weghauen?
Ein interessanter Gedanke. Also wir haben auch intern mal darüber diskutiert, ob die Bayern in der Champions League eine andere Motivation zeigen als vielleicht im Bundesliga-Alltag. Das hat man ja in der Vergangenheit öfter schon mal beobachten können, vor allem auch in anderen Vereinen, dass die internationalen Spieler sich ein bisschen weniger daran orientieren, was in der eigenen nationalen Liga passiert, sondern mehr international glänzen wollen. Tatsächlich muss man sich dann nochmal aufraffen. Aber im Fall von Frankfurt, glaube ich, wird es kein Problem sein. Da sitzt der Stachel noch tief, dass man gegen die vor nicht allzu langer Zeit ein Pokalfinale verloren hat. Und Frankfurt auch mal ein Heimspiel gegen Bayern München mit, ich glaube, was 5:1 gewonnen hat. Ja, also da ist man schon gewarnt, was die Mannschaft von Adi Hütter leisten kann. Also Motivationsprobleme wird es jetzt nicht geben. Eher die Frage, ob es irgendwelche Müdigkeitserscheinungen gibt. Von Mittwoch auf Samstag ist jetzt keine kurze, aber auch keine lange Strecke, um sich zu erholen. Bayern hat natürlich eine B-Mannschaft, die man notfalls dann reinrotieren kann. Aber gewarnt ist man eh. Also ich glaube, dass das schon ein Heimsieg von Bayern München dabei rausspielen könnte. Also die lassen da jetzt nichts anbrennen.
Das ist ja sowieso das große Problem, die große Frage, wie schaffen die Bayern diese Belastung? Denn das Programm allein mal bis zum Jahreswechsel, das ist ja mörderisch.
Ja, das hört man jetzt immer wieder, aber man sieht ja, wie das jetzt in der Champions League wieder sich ausgedrückt hat. Ja, 4 zu 0, um dem Ganzen mal eine historische Einordnung zu geben. So hoch hat Bayern gegen Atletico 1974 gewonnen. In der Zwischenzeit, wenn man sich duelliert hat in der Champions League, zuletzt ja viermal 2016, gab es immer nur knappe Siege mal. 1-0, 0-1, 2-1, 0-1. Also daran kann man sehen, dass das schon eine gewisse Klasse ausdrückt. Ja, Atletico ist nicht in der Form wie damals, das muss man auch ganz klar sagen. Und trotzdem 4 Tore muss man schießen. Das ist auch einmal Borussia Dortmund gelungen. Ich glaube, es ist jetzt 2 Jahre her, aber Bayern München eher seltener.
Und es waren ja vor allen Dingen auch sehr, sehr schöne Tore. Das muss man ja mal sagen. Der Strahl von Tolisso zum Beispiel oder dieses Solo von Coman. Also das hatte schon wirklich Unterhaltungswert und war schon wirklich sehenswert. Aber das bringt mich auch irgendwo auf die Frage, die Bayern in der Bundesliga ja letztlich sowieso konkurrenzlos, in der Champions League offenbar auch, Stand jetzt zumindest. Ist das nicht vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass sie beiden Wettbewerben, will ich nicht sagen, aber zumindest der Bundesliga auch entwachsen sind, dass er mittlerweile vielleicht doch dieser Fokus in Richtung einer Super League, Gerüchte über sowas kamen ja in dieser Woche dann auch wieder auf, auch für die Bayern durchaus interessant sein könnte?
Also, dass sie der Bundesliga entwachsen sind, das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Das kann man ja nun in den letzten 8 Jahren beobachten, dass der Abstand immer größer geworden ist, von der Qualität her offenbar so groß, dass man einen 9-Punkte-Rückstand auf Borussia Dortmund, also die zweitbeste Mannschaft der Liga, aufholen kann. Also das ist erstmal nichts neu. Was die Super League betrifft, wir haben schon eine Super League, sie nennt sich ja Champions League. Es geht jetzt darum, dass man etliche Mannschaften ausschließt aus einem solchen Wettbewerb, die das Etikett Champions einfach nicht verdienen. Da geht es gar nicht mal um sportliche Dinge, ja. Also Donetsk gewinnt bei Real Madrid, zeigt ja offenbar, dass Donetsk ganz gut Fußball spielen kann. Wenn man aber Donetsk zu Hause als Gast hat, wird man weniger Hype auslösen, als wenn der Gast FC Liverpool oder Manchester United geheißen hätte. Darum geht es an der Geschichte. Es geht darum, noch mehr Marketing zu betreiben. Und wenn man irgendwelche Planspiele gibt, Bayern behauptet ja, man wüsste nichts von dieser neulichen Initiative, dann wird Bayern München und Borussia Dortmund, diese beiden Clubs werden immer dabei sein. So, ja. Aber erstmal dieser Begriff Super League, das sieht nach Neugründung aus. Das kann auch eine Evolution des Bestehenden sein. Sowas gibt es schon. Es nennt sich ja nur Champions League. Das ist auch viel Wortklauberei bei der ganzen
Soll aber
Geschichte daran.
angeblich diesmal nicht mit der UEFA zusammengehen, sondern von der FIFA auslanciert werden.
Ja, und dann nennt sich das manchmal Club-WM und dann nennt sich das Nations League. Ach, weißt du, das sind ja immer so Begriffe, die in den Raum geworfen wird. Die FIFA hat doch etwas genau beobachtet, dass diese Nationalteams nicht mehr diesen Thrill auslösen, wie man sich das mal erhofft hat. Wir merken es doch selbst, wie wir die Nationalmannschaft verfolgen. Bei großen Turnieren, EM, WM, sind wir mit Feuer dabei, aber wenn ein Länderspiel ist, ich erinnere nur an Deutschland gegen Argentinien in Dortmund, bleiben weite Ränge leer. Und wenn die FIFA das beobachtet, dass offenbar dieser nationale Gedanke bei den Fußballspielen nicht mehr so greift und Massen auslösen, dann gucken sie dann danach, wo das Fußballinteresse vor allem hingeht. Und das ist bei den Clubs. Also sucht die FIFA nach vielen Ideen, die Clubs in irgendeiner Weise in ihren Geschäftslauf zu integrieren. Und wenn man so weit dann denkt, wie kann man das? Dann kann man es natürlich aus FIFA-Sicht nur mit einem eigenen Wettbewerb und vor allem mit viel, viel Geld dann irgendwie loslösen. Ob der Consumer, also wir Fußballfans, das überhaupt so wollen, interessiert da ja erstmal nicht. Die wollen Sendezeiten produzieren und daraus Geld abschöpfen. Und da sind die Vereine tatsächlich käuflich, wenn was zu holen ist.
Und in England offensichtlich noch käuflicher als woanders, zumindest wenn man diese Gerüchte da aus der letzten Woche, das waren ja schon keine Gerüchte mehr, sondern diese ja, handfesten Verhandlungen sogar schon sich nochmal anguckt. Liverpool und United, die Premier League reformieren wollten, vor allen Dingen federführend die Investoren da reinbringen wollten, um da eben entsprechendes zu bewirken, sind damit gescheitert. Ist dieses Scheitern, ist das ein gutes Zeichen für den Fußball aus deiner Sicht?
Weiß ich jetzt nicht. Das kann ich gar nicht beurteilen an der Stelle. Ja, nur die Engländer sind grundsätzlich immer in einer anderen Situation, mit einer anderen und Motivation unterwegs als wir in Deutschland. Wir in Deutschland gucken vor allem auf die Bundesliga und wenn es etwas größer wird, auf den europäischen Rahmen. Die Vereine in England sind aufgrund der Historie des Commonwealth immer global orientiert. Global orientiert heißt, es interessiert in Asien, was Manchester City, Manchester United, Liverpool machen. Es sind Aufmacher in den Tageszeitungen. Und wenn man das vor Augen hat, weiß man, wenn man also eine Vermarktungsmaschinerie in Gang bringen will mit den Vereinen, dann guckt man vor allem auf die englischen Vereine, dass sie dann mitmachen. Und wenn man global guckt, ist man ganz automatisch nicht in den ganzen der UEFA, sondern denkt man eher an die FIFA. Und die FIFA weiß das und will das für sich dann zunutze machen. Ob dann eine einzelne Initiative jetzt direkt zum Erfolg wird, hängt von den handelnden Personen dann ab, ja. Aber dass natürlich die englischen Vereine ein Bestreben haben, als Global Player noch mehr Geld in die Liga reinzuholen, liegt nahe. Und sie haben es auch einfacher, weil auf der Welt eben mehr Englisch gesprochen wird und damit ein engerer Bezug besteht, als dass Deutsch gesprochen wird. Und da gibt es einen weiteren Wettbewerbsvorteil.
Jetzt hast du eben gesagt, aus Deutschland sind dann Bayern und Dortmund sicherlich mal dabei, wenn sowas dann wirklich spruchreif wird. Hat denn Dortmund jetzt überhaupt so eine Teilnahme verdient? Ich spiele an auf das Spiel.
Viele Jahre ganz oben drin. Und nur wenn sie jetzt mal Favre-mäßig wieder schwächeln, dann darf man das jetzt daraus nicht grundsätzlich ableiten, dass das nicht eine Marke ist. Borussia Dortmund gehört europaweit zu den Top-Marken, also zu den Top 10, würde ich mal sagen, weil der Fußball attraktiv ist, weil natürlich jeder weiß, dass das für ein fantastisches Stadion ist und weil Dortmund sehr gerne junge Spieler, die irgendwo dann später bei noch größeren Vereinen auftrumpfen, dann entdecken und fördern. Und das ist schon ein USP, den Dortmund herausgebildet hat, der überall auch geschätzt wird. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass Dortmund übergangen wird. Aber danach ist halt niemand mehr da, der nur als dritter Club in diese Gruppe einstellen könnte.
Das war irgendwann mal Schalke, aber das sind sie natürlich aktuell überhaupt nicht mehr. Bringt uns.
Nein, das war nie Schalke. Schalke gehörte nie international so mit dabei. Eine Mannschaft, die zuletzt 1958 eine Meisterschaft geholt hat, kann ja gar nicht in diese Regel mit aufgenommen werden. Das ist echt nochmal eine andere Liga. Okay. Ja, ich liebe Schalke, ist wunderbar, um gar keinen Zweifel zu lassen. Aber nur weil man gelegentlich mal in der Champions League spielt, gehört man noch nicht in diese Gruppe dann hinein.
Du liebst Schalke, du liebst bestimmt auch am Wochenende das Derby, wenn dann Dortmund und Schalke aufeinandertreffen.
Ne? Ist doch spannend, das ist doch ein Spitzenspiel, weil egal wie es ausgeht, wir werden danach eine Menge zu erzählen haben. Wenn Dortmund es vergeigen sollte gegen Schalke, dann wird man schon ein paar unangenehme Fragen nach dem Auftritt von Rom stellen müssen. Oder Schalke schafft das Kunststück und bleibt tatsächlich auch im 22. Spiel in Folge ohne Sieg. Ja, da wird man auch viele unangenehme Fragen stellen müssen. Also dieses Spiel produziert auf jeden Fall Nachrichten. Und deswegen freue ich mich allein deswegen darauf. Was fehlt, ist halt das Publikum. Aber in diesen Zeiten dürfen wir nicht immer darüber jammern. Wir können es halt gerade nicht ändern.
Es ist, wie es ist. Aber wenn Schalke trotzdem auch ohne Publikum sich nicht entsprechend präsentieren würde, würde das Publikum trotzdem vorstellig werden. Das haben die Ultras ja angekündigt. Wenn ihr nicht ordentlich spielt, dann sind wir da und dann wird es nicht friedlich. Ist das eine ernstzunehmende Drohung?
Ich habe das gar nicht als Drohung empfunden. Ja, also so ein Stadion, wenn man dorthin geht als Ultra-Fan, nutzt man diese Bühne natürlich auch, um mal eine Botschaft loszuwerden. Diese Bühne gibt es momentan nicht. Also hat man sich vor dem Stadion versammelt und die Führung des FC Schalke hat die Spieler gebeten, doch bitte dahin zu gehen, das Gespräch zu suchen, weil es findet halt nicht statt. Und mein Reporter Patrick Berger ist dabei gewesen, hat die Szene auch gefilmt und er hat mir ausdrücklich gesagt, es ist alles im Rahmen geblieben, es ist alles ordentlich abgelaufen, es war ein gutes Gespräch. Und wenn dann in dieser Situation der ein oder andere Satz verrutscht, und wir reden dann wirklich von Halbsätzen, die da verrutscht sind, ja, sollte man jetzt auch nicht die Goldwaage auspacken und es dann auf die Goldwaage legen, dieses Teilchen des Satzes. Ja, so. Also ich würde das jetzt nicht zu hoch hängen, dass die Fans unzufrieden sind, ist doch hoch, ganz klar. Der Verein ist unzufrieden, die Mannschaft ist unzufrieden, der Trainer ist unzufrieden. Das gehört eben mit dazu. Aber dass man den Dialog sucht in der Form, wie es da stattgefunden hat, war völlig in Ordnung. Es war niemand bedroht worden. Also da hat es in der Vergangenheit schon ganz andere Exzesse gegeben. Also das würde ich jetzt tatsächlich nicht dramatisieren wollen.
Also noch keine italienischen Verhältnisse auf Schalke. Man kennt
naja,
das.
Ja, es gab auch in Deutschland schon solche Sachen. Also wenn ich mich an Nürnberg erinnere, also wo man die Spieler gezogen hat oder auch auf Schalke ist es schon passiert, dass die Spieler Trikots oder Kapitänsbinden, ich weiß nicht mehr, was es war, dann ausziehen sollten. Also die Exzesse hat es auch in Deutschland schon gegeben. Nur in diesem Fall war es eben nicht und da sollten wir schon ein bisschen sollten wir, müssen wir eigentlich auch mal differenzieren, dass es nicht überhand genommen war und nicht jeden Satz direkt auf die Goldwaage legen. Irgendwo muss diese Leidenschaft auch hin und natürlich macht man sich auf Schalke Sorgen, jeder einzelne Fan, was aus dem Verein wird. Der Kader ist super, die kriegen einfach nicht die PS auf den Rasen.
Das 1:1 gegen Union war ja schon mal wieder ein Fingerzeig in die richtige Richtung. Dortmund ist natürlich ein anderes Kaliber, aber auch die Umstände natürlich, wenn es ein Derby ist, ist selbst bei Neuzugängen sicherlich die Motivation auch immer noch mal höher. Also von daher erwartest
klar,
du nicht,
dass trotzdem kann man in der Situation ja noch nicht erwarten, dass sie jetzt Borussia Dortmund mit 14.000 aus dem Stadion da schießen. Also das, ne, die Testspiele, auf die es ankommt, also Testspiele im Sinne von, was eigentlich für eine Mentalität in der Mannschaft und sein Aufbäumen, die werden erst hinterher kommen. Jetzt gegen Dortmund, wie bei RB Leipzig, das sind halt Spiele, die kann man ja verlieren. Das Problem ist ja, die Spiele, die man gewinnen müsste, die gewinnen sie nicht. Zum Beispiel gegen Union. Das ist ja das Problem.
Es wird auf jeden Fall im Nachgang über dieses Derby sicherlich noch eine Menge zu reden sein. Das werdet ihr tun, sicherlich am Sonntag dann um 11 im Doppelpass. Am Montag gibt es dann auch eine ganze Menge zu lesen im Feverpitch Newsletter. Ab 6.10 Uhr gibt es den ja, wenn ihr ihn abonniert, unter newsletter.pitgottschalk.de. Und bis zum Podcast nächste Woche, glaube ich, wird das Thema Derby dann nicht mehr tragen. Aber da werden wir uns sicherlich was anderes einfallen lassen. Da wird bestimmt
was bei dem Derby passiert. Vielleicht werden wir so überrascht, dass es wochenlang Wellen schlägt. Ja? Ich war live dabei bei dem berühmten 4:4 von Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Als Borussia Dortmund zur Halbzeit 4:0 führte und am Ende ging es ein 4:4 aus. Davon reden wir heute noch. Also warten wir mal ab. Das Derby hat, darf man das sagen, eigene Gesetze.
Da müsstest du eigentlich am Sonntag dann mal 3 Euro bei euch spenden.
Ich werde eine Blitzüberweisung tätigen.
Alles klar, das machst du. Und Journalisten sagen ja gerne, das Ding ist durch. Nee, ist es eben nicht. Das hat die Vergangenheit im Sport schon so oft bewiesen. Man sollte nichts im Vorfeld schon abschreiben. So auch nicht dieses Thema und natürlich auch nicht den Feverpitch Podcast. Heute war es die 50. Ausgabe. Am Donnerstag gibt es dann die 51. Ich hoffe natürlich, ihr seid dabei, ihr abonniert den Podcast und wir zwei sind dabei, oder Pitt?
Ja, auf jeden Fall, die 51 muss gefeiert sein.
Dann bis dahin, dank dir.
Das war super.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.